Green Economy klingt doch gut, oder? Irgendwie nach Gesundheit und Natur, nach Bergen und kleinen Bauernhöfen, die Produkte noch selbst herstellen. Ist die Green Economy tatsächlich das Modell für die Zukunft? Und was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff? Das frage ich Ulrich Brandt. Er ist Professor für internationale Politik an der Universität Wien und Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zu Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Guten Tag, Herr Brandt.
Schönen guten Tag.
Herr Brandt, vor circa 3 Jahren hat die Fastfood-Kette McDonald's damit begonnen, Phrasen wie Nachhaltigkeit, regionale Produkte und bewusstes Leben in ihre Kommunikation aufzunehmen. Gleichzeitig änderte sich auch das Farbdesign aus dem bekannten Rot-Gelb, wurde ein dunkles Grün-Gelb. Ist das nun schon die Green Economy, von der ich so viel gehört habe?
Na, erstmal ist die Green Economy ja in der breiten Öffentlichkeit noch gar nicht so sehr bekannt. Aber Sie haben völlig recht, es ist eine Fortführung der Idee von nachhaltiger Entwicklung, dass nämlich ökologische Fragen, soziale Fragen und ökonomische Fragen zusammengeführt werden können und dann aus der Krise, aus Wirtschaftskrisen, aus Umweltkrisen, also ökologischen Krisen und anderem herausführen können. Allerdings ist die Debatte der Green Economy, die vor ungefähr 3 oder 4 Jahren begonnen hat, sehr stark aus dem UNO-System kommt, eine Diskussion, die sehr stark eben mit der Krise selber zu tun hat. Wenn wir uns zurückerinnern, 1992 gab es in Rio de Janeiro die Weltumwelt- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, wo ja das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung etabliert wurde, wo die Klimarahmenkonvention verabschiedet wurde, die Konvention über die biologische Vielfalt, die berühmte Agenda 21. Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung oder der Nachhaltigkeit hat natürlich dann in die politischen Diskurse, in die Bildungsarbeit, auch in die Unternehmensstrategien, Sie haben McDonald's genannt, Einzug gefunden. Allerdings hat man vor 5, 6 Jahren festgestellt, dass es so weit mit nachhaltiger Entwicklung oder mit Nachhaltigkeit nicht ist. Dass der Klimawandel nimmt zu, die Erosion der biologischen Vielfalt nimmt zu, der Ressourcenverbrauch nimmt zu. Also es ist ein nettes Label, ein Begriff, wo man sich wohlfühlt, aber im Grunde genommen ist es nicht gelungen in den letzten 20 Jahren, wirklich die Wirtschaft so umzubauen, dass wir anders produzieren und anders konsumieren. In dieser Situation kommt ebenfalls aus dem UNO-System ein neuer Begriff, eben der grünen Ökonomie, der nun versucht, eine Art Erneuerung dieser Nachhaltigkeitsidee zu bringen. Aus meiner Sicht ist aber auch die grüne Ökonomie zum Scheitern verurteilt. Das hört sich wieder wunderbar an. Allerdings hat beides, nämlich Nachhaltigkeit und grüne Ökonomie, den gleichen Fehler. Sie setzen sich nicht mit den Grundlagen unserer Ökonomie, mit den kapitalistischen Grundlagen, mit den auch imperialen Grundlagen, also dass unsere Wirtschaft sehr stark eben darauf basiert, dass Ressourcen aus anderen Ländern hierher geschafft werden, dass auf die Natur nicht geachtet wird, sondern dass der grundlegende Antrieb der Wirtschaft ist eben das Gewinnprinzip und nicht Nachhaltigkeit. An diesem Kern der kapitalistischen Ökonomie hat sich weder Nachhaltigkeit noch die Green Economy rangetraut. Und aus meiner Sicht gibt es durchaus Prozesse von ökologischer Modernisierung. Es gibt ja eine teilweise Veränderung des Energiesystems. Es gibt grünere Produkte teilweise. Aber im Grunde genommen werden damit die Umweltprobleme nicht bearbeitet. Und auch die Spaltungsprobleme, dass es eben innerhalb der Gesellschaften und im Nord-Süd-Verhältnis enorme Spaltungsprozesse gibt, das wird damit nicht bearbeitet.
Nun gibt es das Versprechen der Green Economy schon eine ganze Zeit. Doch was für Versprechungen macht diese Green Economy eigentlich? Und wie viel wird davon aus Ihrer Sicht denn tatsächlich eingehalten, also real gemessen?
Die Green Economy hat als Grundkonzept, wenn die Politik auf internationaler Ebene und auf nationaler Ebene die richtigen Rahmenbedingungen schafft, also wenn sie Gesetze erlässt, wenn sie Anreize schafft über bestimmte Subventionen, über Investitionsanreize, dann werden sich die Unternehmen und die Konsumenten grün verhalten. Das ist die zentrale Annahme von grüner Ökonomie. Dazu kommen auch Aspekte wie eben dann eine ökologische Steuerreform, ein öffentliches Beschaffungswesen, das ökologischer wird und anderes. Wenn wir aber genau hinschauen, das ist die Hauptthese einer Broschüre, die ich gerade publiziert habe, die Mythen der Green Economy, die es auch im Internet gibt, müssen Sie nur Mythen der Green Economy eingeben, dass, wenn wir genau hinschauen, die Versprechen der grünen Ökonomie nicht erfüllt werden, dass eben der Ressourcenverbrauch ansteigt, dass das Prinzip der kapitalistischen Konkurrenz eben um Ressourcen, um Energieträger, um Märkte weiterhin dominant ist. Und das, was wir ja bräuchten, um die ökologische Krise zu bearbeiten, nämlich eine Reduktion von Ressourceneinsatz, eine Reduktion von Emissionen und anderem, das findet nicht statt. Das ist die Hauptkritik an der grünen Ökonomie. Sie ist ein Versprechen. Sie tut so, als wenn man mit den richtigen Rahmenbedingungen die kapitalistische Ökonomie umsteuern kann und auch das Konsummodell umsteuern kann. Wir haben aber keinerlei Anzeichen, dass das geschieht.
Deutschland sieht sich ja gerne als Anwalt der Umwelt. Doch als eine der ersten Großtaten der Bundesregierung zum Beginn der Finanzkrise ist mir in Erinnerung geblieben die Umwelt- oder auch Abwrackprämie genannte Subventionierung der Verschrottung von Automobilien. Inzwischen sind wir im Jahr 4 der weltweiten Krise angelangt. Wie sieht es nun mit der grünen Ökonomie aus? Bietet die Green Economy eine umwelt- und sozialverträgliche Lösung der Krisenproblematik an? Gibt es hier einen Ansatz?
Es ist erstmal ganz wichtig zu unterstreichen, dass wir natürlich einen Aufbau und einen Ausbau von Umwelttechnologien, von ökologischen Produkten und so haben im Einzelfall. Das will ich nicht bestreiten und es ist auch ganz wichtig zu unterstreichen, dass es weiterhin über erneuerbare Energien, über auch effizientere Produkte, über umweltfreundliche Produkte sich was verändert. Allerdings können wir an dem von Ihnen genannten Beispiel, nämlich der Abwrackprämie, sehen, dass in spezifischen Situationen, wenn es an Interessen gibt, und zwar nicht nur die Interessen der Automobilunternehmen, sondern natürlich auch der Belegschaften, in unserer Gesellschaft die Rolle der Automobilindustrie und auch des Konsums von Automobilen derart wichtig ist, dass wir da nicht drankommen. Und da wieder die Kritik, das schaffen wir eben nicht über Rahmenbedingungen, dass dann grün gehandelt wird, sondern selbst in Krisenzeiten handelt der Staat alles andere als nachhaltig, weil er natürlich bestimmte Unternehmensinteressen, bestimmte auch Gewerkschaftsinteressen, Konsuminteressen befriedigen möchte in der Krisensituation. Die Chance, die wir verpassen, und zwar weiterhin auch im Jahr 4 der Krise, dass wir innehalten, dass wir fragen, was sind eigentlich die Produktions- und Konsummuster, die wir haben, wo liegen die Probleme und wie schaffen wir einen demokratischen Umgang oder auch einen demokratischen Übergang in eine Produktions- und Lebensweise, die wirklich nachhaltig ist. Also es geht gar nicht darum, dass wir jetzt von heute auf morgen die Automobilunternehmen schließen, sondern dass wir mit den Belegschaften, mit den Gewerkschaften, aber auch mit den Investoren eine gesellschaftliche Debatte führen. Wir können nicht so weiter mit dem Automobilenpfad. Wir müssen weniger Automobile produzieren. Was heißt das für die Konversion der Automobilindustrie? Was heißt das, dass eben die Menschen, die dort heute arbeiten, andere Produkte produzieren, eben für den öffentlichen Verkehr, für andere Formen der Mobilität und andere Technologien. Diese Debatte wird völlig vermieden, sie wird überhaupt nicht geführt, dass eben in der Umweltkrise, in der Wirtschafts- und Finanzkrise die Frage der Demokratie gestellt werden muss. Wer gestaltet eigentlich die zukünftigen Entwicklungstendenzen der Gesellschaft? Im Gegenteil, wir sehen jetzt gerade über den Fiskalpakt seit März, dass die politischen Verhältnisse immer autoritärer werden, dass die Vermögenden, die neoliberalen politischen Kräfte vor allem daran ausgerichtet sind, ihre Position zu sichern, also ihre Vermögensposition und ihre gesellschaftliche Machtposition. Gleichzeitig ist jetzt natürlich mit den interessanten Veränderungen in Frankreich mit François Hollande, der ja sagt, wir müssen die Austeritätspolitik in Frage stellen, sehr bemerkenswert, dass auch Hollande in einem klassischen Wachstumsparadigma bleibt. Er sagt zwar, wir brauchen mehr Staat, wir brauchen mehr sozusagen öffentliche Investitionen, um die Wirtschaftskrise zu bearbeiten. Also nicht mehr das Austeritätsprogramm von Merkel und anderen, sondern ein, ich sag mal, keynesianisches Wachstumsprogramm. Aber auch er thematisiert überhaupt nicht, dass es eben nicht nur um Wachstum geht, sondern um einen Umbau unserer Produktions- und Lebensweise. Und diesen Fokus hat auch die grüne Ökonomie nicht. Die grüne Ökonomie ist ein Versprechen an die heute herrschenden politischen und ökonomischen Kräfte, alles etwas grüner zu machen und auch an die Konsumenten nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
Ein guter Ansatzpunkt, denn der durchschnittliche ökologische Fußabdruck eines Menschen in Deutschland ist ja so groß, dass es mindestens 2 Planeten bräuchte, wenn alle Menschen so leben wollten. Gleichzeitig sind viele der Lebensbedingungen, die es heute gibt, direkt entstanden aus politischen Forderungen und Kämpfen, die soziale Protestbewegungen zum Teil über Jahrhunderte gefordert haben. Wie kann man mit diesem Grundkonflikt umgehen, dass jetzt eigentlich wieder Sachen abgeschafft werden müssen, die im langen Kampf erreicht wurden?
Ich glaube, es gibt mindestens 2 Perspektiven darauf. Man kann jetzt sagen, das ist in der Enquete-Kommission des Bundestages durchaus präsent von einigen konservativen Vertretern, wir müssen verzichten. Und wir brauchen mehr oder weniger autoritäre Lösungen, das sagen Sie so nicht, aber Sie meinen das. Wir können so nicht weiter leben, weil wir den Planet übernutzen. Und dann wird immer in Klammern gesagt, die Menschen im globalen Süden haben Pech gehabt, weil die unser Produktionsmodell und unser Lebensmodell nicht kopieren können. Also eine Variante wäre zu sagen, ihr liebe Menschen, ihr müsst verzichten. Und dann wird schnell ausgeblendet, dass es natürlich sehr unterschiedlich große Fußabdrücke gibt, weltweit, aber auch bei uns, dass es natürlich eine Mittelklasse gibt, die aufgeklärt ist, die aber viel mehr reist, die sich zwar ökologisch bewusster gibt, die aber viel mehr reist als, also herumreist, als Teile der Bevölkerung, die weniger Einkommen haben, die weniger reisen, die aber vielleicht gar nicht so ökologisch bewusst sind. Also man muss sozusagen die gesellschaftlichen Schichten auch in den Blick nehmen, wenn man über Veränderung spricht. Aus meiner Perspektive ist aber entscheidend, dass wir nicht in die Verzichtsmoral gehen, sondern und auch nicht darum, jetzt muss man auf die großen historischen Errungenschaften verzichten, also Sozialstaatlichkeit, sondern dass wir wirklich angehen, wir müssen unser Produktions- und Lebensmodell umbauen. Wir brauchen eine Konversion hin zu attraktiven Modellen. Ich will Ihnen das an einem Beispiel ausführen. Wenn im Bereich der Mobilität, wir könnten auch über Ernährung sprechen, über Kommunikation, also über Handys und so weiter. Ich mache es am Bereich der Mobilität. Bisher heißt es, wenn wir verzichten, dann müssen die Menschen auf Automobile verzichten. Und wir verzichten als Exportland Deutschland auf die Kraft der Automobilindustrie. Wie schaffen wir es in die Öffentlichkeit, in die Institutionen wie Parteien, Gewerkschaften, Unternehmen, eine Perspektive einzuziehen, die sagt, nein, es ist nicht die Frage der Automobilität ja oder nein, also des Autos ja oder nein, sondern wie befriedigen wir auf ökologisch und sozial angemessene Weise das Bedürfnis nach Mobilität, das ein wichtiges Bedürfnis ist. Und dann verschieben wir Debatte und fragen nach dem Stellenwert von öffentlichem Verkehr. Wir fragen nach dem Stellenwert, wie unsere Städte und unser Umland verbunden sind. Wir fragen nach den Preisen für öffentlichen Verkehr. Wir fragen auch nach der Nachhaltigkeit vom öffentlichen Verkehr und vielem anderen. Also wir verschieben eine Verzichtsforderung, ihr liebe Leute könnt weniger Auto fahren, in eine attraktive Forderung. Lasst uns doch gut, ökologisch, solidarisch bewegen. Also Mobilität herstellen, aber eben nicht mehr mit der Form der Automobilität. Und dann sind wir bei Infrastrukturfragen, bei Verkehrsplanungsfragen, bei Produktionsfragen, aber natürlich auch bei Konsumfragen.
Da schließt sich perfekt ein Zitat von Winfried Kretschmann an. Weniger Autos sind natürlich besser als mehr. Beim derzeitigen Stand der Umweltverschmutzung und der bevorstehenden Ressourcenknappheit ist das eigentlich erstmal auch eine richtige Analyse. Und dennoch hat Winfried Kretschmann damit eine kleine Debatte ausgelöst, denn er ist der Ministerpräsident von Baden-Württemberg und in Baden-Württemberg sitzen die beiden Automobilhersteller Daimler und Porsche. Doch die Debatte blieb zumindest in meinen Augen klein und vom grünen Wind, der aus Baden-Württemberg mit dem ersten grünen Ministerpräsidenten wehen sollte, habe ich bisher auch noch nichts gespürt. Herr Brandt, Sie als Politikwissenschaftler, mal wirklich Hand aufs Herz. Welche Macht hat Politik heute noch, wenn es gerade um solche Fragen geht, die eher einen globalen Anspruch haben?
Das ist die entscheidende Frage. Die Macht der Politik besteht nicht darin, jetzt die Unternehmen zu verbieten oder zu sagen, jetzt muss alles ganz anders werden. Die Politik kann natürlich über Gesetze steuern, sie kann aber auch eine öffentliche Diskussion fördern, die eben nicht nur Daimler und Porsche, sondern auch die Gewerkschaften mitnimmt auf einem Weg zu sagen, wir brauchen eine Konversion der Automobilindustrie. Da wird es auch um Zuschüsse geben, da wird es auch um die Frage der Arbeitszeitverkürzung gehen, die Frage von Lohnausgleich oder Nicht-Lohnausgleich und vielem anderen. Aber Kretschmann hat ja nicht nur schnell zurückgezogen, damals in seinem Zitat vor einem Jahr, sondern hat ja dann auch relativ rasch gesagt, bitte, dann habt halt ein Auto, aber fahrt nicht so viel. Ja, also wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also wir halten die Automobilindustrie im Ländle, aber dann fahren wir halt nicht so viele Autos und verschmutzen nicht so viel CO2. Und das geht dran vorbei. Die Green Economy würde heute sagen, dann machen wir halt Elektromotoren. Ja, wir machen einen Effizienzgewinn im Verbrennungsmotor und nehmen Elektromotoren und versuchen dann, den Strom über erneuerbare Energien herzubekommen. Und das genau geht am Punkt vorbei. Jetzt sprechen Sie zwei Dimensionen an. Das eine ist, wie kann Politik wirkungsmächtig werden? Da würde ich sagen, durchaus über Rahmenbedingungen, aber auch über Konflikte. Die Politik muss die gesellschaftliche Konflikte ernst nehmen, eben von Gruppen, die gegen Automobilität sind. Sie müsste Critical Mass stärken, also in den Städten, die Gruppen, die für Fahrradmobilität sind. Sie müsste natürlich Infrastrukturpolitiken so betreiben, und zwar in Konflikt mit der Automobilindustrie, dass eben der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird. Und die zweite Dimension, die Sie ansprechen, nämlich die globale Dimension, da ist der Fehler, und den Fehler macht tendenziell auch die Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag, oder machen einige Kräfte darin, dass sie sagt, naja, was können wir denn machen angesichts der Dynamik in China, Indien und Brasilien? Und da würde ich darauf insistieren, dass in China, Indien und Brasilien die Lebensweisen, die Produktionsweisen kopiert werden, die hier dominant geworden sind. Dass eben es für die Mittelklasse in China, Indien und Brasilien heute attraktiv ist, sich zunehmend mit Motorrädern und mit Autos zu bewegen. Und wenn wir bei uns umbauen, wenn wir eben diese attraktive Lebensweise schaffen, die attraktive Form der Mobilität, die attraktive Form von Städten, von nachhaltigen Städten, dann wird das Auswirkungen haben auf die Länder dort. Also den größten Fehler, den wir machen könnten, wäre zu sagen, naja, wir sind ja nur ein kleines Land, 80 Millionen Einwohner, irgendwie können wir eh nichts machen und wir sind ja eigentlich schon ganz ökoeffizient. Sondern nein, wir müssen ernst nehmen, wir haben eine historische Verantwortung durch die lange Phase der Industrialisierung und wir sind immer noch ein Modell für die Welt und dieses Modell muss ein nachhaltiges, ein solidarisches, ein soziales werden und kann so nicht weitermachen.
Jetzt sind wir so ein bisschen um einen Begriff herumgetänzelt, habe ich so das Gefühl. Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, das Wachstumsparadigma, was sozusagen die Welt und vor allen Dingen die Weltwirtschaft im Griff hält. Ganz konkret die Frage, kann ein kapitalistisches System überhaupt jemals Mensch und Umwelt vereinen und ein gutes Leben für alle organisieren?
Auf einer allgemeinen Ebene würde ich sagen, nein, das geht nicht. Kapitalismus bedeutet Wachstumszwang. Und wenn Kapitalismus nicht wächst, und wir wissen ja in einigen Gesellschaften, Japan seit langer Zeit, die Krisen in Lateinamerika der 90er Jahre, es gibt ja auch Kapitalismus, der nicht gewachsen wird. Dann ist Krise. Das erleben wir gerade auch in Griechenland. Wenn Kapitalismus nicht wächst, wird er ungemütlich, weil er dann wirklich weniger Verteilungsspielraum hat. Das ist ja eine wichtige historische Erfahrung auch der Gewerkschaften, dass die Gewerkschaften es leichter haben, um über Primärverteilung und Sekundärverteilung zu verhandeln, gesellschaftlich, politisch, wenn der Laden wächst. Allerdings wissen wir, dass eben in den wohlhabenden Gesellschaften, in den heutigen Industrieländern, das Wirtschaftswachstum nicht mehr dazu führt, dass die Menschen glücklicher werden und dass auch der Wohlstand wächst. Es gibt die berühmte Studie von Wilkinson und Pickett, Wohlstandsversprechen über Wachstum in Frage stellen und die sagen, Glück und gesellschaftliche Wohlfahrt stellt sich anders her, über gute Beziehungen, über eben eine gute Umwelt, über ein gesundes Altwerden und nicht über die klassischen Wachstumstreiber. Also müssen wir anerkennen für unsere Gesellschaften, der Treiber, den wir heute haben für das Wachstum, ist der kapitalistische Akkumulationsimperativ und die Verteilungsspielräume, die sich durch das Wirtschaftswachstum gesellschaftlich eröffnen auf der monetären Ebene. Aber wir können so nicht weitermachen und wir wollen so gar nicht weitermachen, weil offensichtlich diese Zunahme der materiellen Wachstum gar nicht mehr zu einem subjektiven steigenden Wohlbefinden führt. Das zeigen jüngere Studien in den reichen Gesellschaften. Ich rede jetzt nicht über die Gesellschaften des globalen Südens oder in Osteuropa. Diese Tatsache anzuerkennen, und das geschieht ja auch in vielen Kommissionen und tendenziell machen wir das auch im Bundestag, diese Tatsache anzuerkennen, wir brauchen gar kein Wachstum mehr auf Teufel komm raus. Den Menschen sind ab einer gewissen Einkommensstufe, man sagt über den Daumen gepeilt 25.000 Euro im Jahr, ab einer gewissen Einkommensstufe sind ihnen systematisch andere Sachen wichtiger. Einkommenssicherheit und nicht Einkommenssteigerung. Arbeitsplatzsicherheit und nicht unbedingt die Flexibilisierung des Arbeitsplatzes. Und eben andere Aspekte wie soziale Beziehungen, wie eine saubere Umwelt. Wenn wir das mal gesellschaftlich anerkennen würden, würden wir sofort eine andere Debatte bekommen, die eben die Wachstumstreiber in Frage stellt. Und natürlich müssen wir heute den Kapitalismus umbauen. Wir springen nicht aus dem Kapitalismus raus, aber wir würden eine deutlich kritischere Position gegenüber dem kapitalistischen Wachstumsimperativ bekommen. Da bin ich überzeugt.
Sagt Ulrich Brandt. Er ist Professor für internationale Politik an der Universität Wien und ich sprach mit ihm über die Green Economy. Vielen Dank für das Interview.